Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PureTax. Mein Name ist Hendrik Grosse und ich bin heute wieder mit Patrick Schultes im Studio. Hallo Patrick.
Hallo Hendrik.
Schön, dass du da bist und auch einen spannenden Fall mitgebracht hast, der einfach mal ein bisschen weniger Redeanteil wahrscheinlich für mich hat, weil es klingt für mich sehr rechtlich. Bin mal gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, ich bin gespannt, ob wirklich so wenig steuerliche Anknüpfungspunkte sind. Tatsächlich ist das auch steuerlich, glaube ich, ganz interessant. Und zwar haben wir unseren Mandanten Thomas. Der ist Mitte 50 und erfolgreicher Unternehmer. Sein Unternehmen stellt spezielle Maschinen für Brauereien her. Also wirklich ein ganz interessantes Unternehmen. Daran ist er mit einer Holding GmbH beteiligt. Der Thomas denkt derzeit noch nicht ans Aufhören, kann sich aber abstrakt durchaus vorstellen, irgendwann an einen Dritten zu verkaufen. Er ist fleißiger Hörer unseres Podcasts PureTax, auch der steuerlichen Teile, hat alle Folgen gehört und denkt daher bereits zum richtigen Zeitpunkt an das Thema Nachfolge. Seine Kinder sind derzeit 18, 20 und 22, für unsere Gestaltung eigentlich dann tatsächlich sehr praktisch. Und die möchte er jetzt an der Holding GmbH beteiligen, und zwar mit jeweils 30%. Also einen geringen Prozentsatz behält er sich zurück und beteiligt zu einem großen Teil seine Kinder. Er möchte aber die volle Kontrolle behalten. Das war ihm auch ganz wichtig. Und vor allem möchte er weiter am Gewinn partizipieren. Seine Kinder sollen vorerst nur einen kleinen Teil der Gewinne erhalten. Er hatte gesagt, die sollen erstmal studieren oder eine Ausbildung machen und jetzt nicht in so jungen Jahren schon mit Geld überhäuft werden. Also das ist ein tatsächlich spannender Fall, den wir so auch relativ häufig haben, Hendrik.
Ja, und ich liebe es immer, wenn wir erfolgreiche Unternehmer Anfang 50 haben mit gerade volljährigen Kindern, gerade in der Gestaltungsberatung, für uns eine tolle Situation, weil wir halt echt Zeit haben. Wir können gestalten und wir können die Themen besprechen, wir können uns Gedanken machen, haben auch einen entsprechenden Horizont und man redet halt nicht mit einem 85-Jährigen, wo halt das Gestaltungspotenzial vielleicht begrenzt ist. Ja. Insofern, ich habe direkt aus steuerlicher Sicht gehört, Holding GmbH, ja, also operative GmbH in der Holding, da denke ich sofort, ja super, du hast ja auch von Verkauf gesprochen, toll, wenn der mal ansteht, ja, ich habe einfach ein Steuerprivileg, Schachtelprivileg, 1,5%, sowohl beim Verkauf, Dividenden kann ich begünstigt in die Holding rausschütten. Das ist gut. Und auch wenn ich ans Thema Nachfolge denke, ich habe eine schöne Trennung. Ja, ich habe unten mein operatives Unternehmen. Das ist auch immer gegenüber den Stakeholdern gut, wenn ich darüber halt eine separate Familiengesellschaft habe, wo ich einfach sage, an der übertrage ich die Anteile. Das operative Unternehmen bleibt davon mal erstmal außen vor. Und gerade wenn du sagst, er will auch die Kontrolle noch haben, ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, der nach außen auch Wirkung hat, was eine gewisse Sicherheit auch gegenüber Banken etc. einfach gibt. Ja.
Absolut. Und das Thema kriegen wir auch gut geregelt, dass der Thomas den Hauptteil der Stimmrechte behält. Das ist eine unserer leichtesten Übungen. Das kriegen wir hin. Ihm ging es jetzt tatsächlich ja auch um die Gewinnverteilung beziehungsweise um die Partizipation am Gewinn. Und da steigen wir mal vertieft ein. Letztendlich gibt es da zwei Möglichkeiten, wie wir das gestalten können. Zum einen, und so kam der Thomas auch zu uns, über einen Nießbrauch oder über eine diskutale Gewinnverteilung. Zum Nießbrauch, es ist tatsächlich so, dass die Möglichkeit besteht, den Nießbrauch an einen oder mehreren Gesellschaftsanteilen zu begründen. Und die am häufigsten in der Praxis anzutreffende Variante ist dann tatsächlich der Vorbehaltsnießbrauch. Da ist es so, dass der Unternehmer eine Beteiligung überträgt, allerdings die Nutzung an dem Geschäftsanteil bei sich behält. Also das ist gerade in Bezug auf das Gewinnbezugsrecht geregelt.
Heißt also, die Substanz ist bei den Kindern, ja, also Vermögen ist bei den Kindern, wir haben es übertragen, aber Vater sozusagen hat noch die Erträge, hat noch Zugriff auf letztendlich die Ausschüttung.
Genau so ist es. Und das kann man noch ergänzen mit einem Quotennießbrauch, wenn letztendlich eine gewisse Quote gebildet werden soll. Das Gegenstück dazu ist der Zuwendungsnießbrauch, ist auch genau der umgekehrte Fall, nämlich dann, wenn man Unternehmensanteile hat, die bei sich behält, aber an den Gewinnen einen Nießbrauch an zum Beispiel Ehefrau oder Ehemann oder Kinder begründen möchte. Das ist relativ einfach gemacht, der Nießbrauch, kriegen wir vertraglich auch gut umgesetzt. Gibt es vielleicht auch Nachteile bei dem Nießbrauch?
Ja, also es kommt erstmal darauf an, welchen Niesbrauch ich wähle. Ja, also hier ist letztendlich, er will ja Substanz übertragen. Damit ist ja eigentlich schon mal klar, so ein Zuwendungsniesbrauch für ihn macht eigentlich keinen Sinn, weil er will ja das Unternehmen übertragen. Das heißt, er überträgt das und wir sind hier in der Gestaltung Vorbehaltsniesbrauch. Ja, den können wir letztendlich wertmindernd von der Schenkung abziehen, sofern das überhaupt aus steuerlicher Sicht erforderlich ist, wenn ich Betriebsvermögen übertrage. Aber letztendlich, er hat dann die Erträge, er hat die zu versteuern, steuerlich keine Besonderheit oder auch steuerlich kein Problem, weil das ist ja auch wirtschaftlich genau das Ergebnis, was er haben möchte. Natürlich kann man darüber nachdenken, das zu kombinieren mit vielleicht einem Zuwendungsniesbrauch, also zu sagen, ja, aber auch seine Frau soll irgendwie Erträge bekommen. Das ist aber wiederum steuerlich halt extrem nachteilig, weil die Frau bekommt letztendlich nur die Nutzungsquelle. Ja, sie bekommt letztendlich das Recht, diese Erträge zu bekommen. Das macht keinen Sinn, weil sie kein Betriebsvermögen bekommt. Das heißt, sie hat aus erbschaftsschenkungssteuerlicher Sicht hier kein Betriebsvermögen, kommt nicht in die Befreiung rein, muss das letztendlich versteuern. Ja, also das ist letztendlich immer eigentlich nachteilig, warum man davon eigentlich absieht.
Manchmal kann der Niesbrauch auch ein bisschen starr sein, je nachdem, was die Unternehmer so möchten. Teilweise ist die diskutale Gewinnverteilung, die wir jetzt mal ansprechen, etwas flexibler. Da ist es so, dass die Gewinnverwendung grundsätzlich dispositiv ist. Das heißt, man kann von den gesetzlichen Vorgaben abweichen. Und da ist es zivilrechtlich einfach so, das ist dann wirksam, wenn ich entweder im Gesellschaftsvertrag gleich regel, dass wir eine abweichende Gewinnverteilung haben, oder ich nehme in den Gesellschaftsvertrag eine sogenannte Öffnungsklausel auf. Das bedeutet, ich sage, grundsätzlich kann abgewichen werden, das muss aber in Gesellschafterbeschlüssen geregelt werden. Und bei der Satzungsänderung ist vielleicht noch erwähnenswert, dass wir da, wenn wir das nachträglich einfügen, wie es jetzt bei Thomas der Fall war, dann brauchen wir die Zustimmung aller beteiligten Gesellschafter. War jetzt hier pro forma, natürlich war das eine familienintern abgestimmte Entscheidung, aber das sollte man auf dem Schirm haben. Wie ist es steuerlich? Wird die diskutale Gewinnverteilung anerkannt?
Ja, also da bin ich auf jeden Fall jetzt mittlerweile deutlich glücklicher als vielleicht noch vor 5 Jahren. Wir hatten häufig Diskussionen, gerade in Familiengesellschaften mit der Finanzverwaltung, weil es einfach ein sehr altes BMF-Schreiben gab, ich glaube, war älter als 10 Jahre, wo einfach immer die Frage war, ist das irgendwie wirtschaftlich begründet und so weiter. Man hatte immer die Angst, dass irgendwie Schenkungen entstehen oder dass nicht anerkannt wird etc. Und glücklicherweise gab es einige Fälle, die mal vom BFH gelandet sind, unter anderem auch eben diese Themen diskutale Gewinnverteilung. Und der BFH hat sich da eigentlich für die Beratungspraxis sehr gut, sehr smart gemacht und hat eigentlich gesagt, naja, Moment mal, wenn ich hier etwas tue, was zivilrechtlich wirksam ist, genau wie du es angesprochen hast, entweder über eine Öffnungsklausel, ja, oder indem ich sage, es steht im Gesellschaftsvertrag drin, was ja sogar auch geht, ein punktuell satzungsdurchbrechender Beschluss wäre ja auch mit zivilrechtlicher Wirksamkeit möglich. Selbst da sagt der BFH, also in all diesen Fällen, wenn das zivilrechtlich wirksam ist, gehen wir erstmal davon aus, dass das auch steuerlich so vollzogen und anerkannt werden kann. Das heißt, dass wir so am Ende auch die Einkünfte versteuern, wie es dort steht, weil es zivilrechtlich wirksam ist.
In unserem Fall hatten wir jetzt auch überlegt für den Thomas, der wollte eine diskutale Gewinnverteilung vorsehen. Die Öffnungsklausel war hier weniger spannend, weil der Thomas das schon für einen gewissen Zeitraum einfach fest geregelt haben wollte und nicht letztendlich immer die abhängig von Gesellschafterbeschlüssen sein wollte. Dementsprechend haben wir konkret in die Satzung reingenommen, in Bezug auf die Anteile, die er an seine Kinder schenkt, wird eine diskutale Gewinnverteilung eingeräumt und damit hatten wir es gleich im Gesellschaftsvertrag geregelt. Jetzt kam noch dazu, dass der Thomas uns ja gesagt hatte, er möchte eigentlich, dass vielleicht auch erstmal wenig Geld bei den Kindern ankommt. Und da haben wir noch eine spannende Gestaltungsmöglichkeit, das sind die personenbezogenen Rücklagekonten. Das ist zu unterscheiden von der gerade besprochenen diskutalen Gewinnverteilung. Jetzt haben wir eigentlich eine zeitlich inkongruente Gewinnausschüttung. Da ist es nämlich so, dass die Gesellschafterversammlung beschließt, dass die Gewinne ausgeschüttet werden. Allerdings nur an einzelne Gesellschafter und an andere Gesellschafter wird nicht ausgeschüttet, sondern der Gewinn wird in eine personenbezogene Gewinnrücklage eingestellt. Also eine spannende Gestaltung, dass es teilweise zurückgehalten wird. Natürlich auch hier, das ist eine Maßnahme, die einen Gesellschafter benachteiligt. Deswegen benötigen wir auch hier die Zustimmung der benachteiligten Gesellschafter. Das ist ganz klar. Auch das war beim Thomas jetzt aber kein Problem. Denn auch das war familienintern abgestimmt und da haben wir erstmal kein Thema. Aber das muss man schon bedenken, die Zustimmung der Kinder ist grundsätzlich notwendig. Ja, und auch da stellt sich natürlich die Frage, zivilrechtlich kann man das machen, hält es denn auch steuerlich?
Ja, und auch da eigentlich grünes Licht. Auch dieser Fall dieser Rücklagekonten war mittlerweile schon Gegenstand eines BfH-Verfahrens, wo natürlich dann genau das passiert ist. Ja, es gab zwei Gesellschafter. Einer wollte, dass ausgeschüttet wird und der andere hat gesagt, hey, ich brauche das Geld einfach nicht. Aber natürlich, das ist ja auch der Unterschied irgendwie zum Niesbrauch oder so, ja, ihm gehören ja auch die Erträge dem anderen und er wollte sie auch haben. Sie waren ja nicht dem anderen zugeordnet. Und insofern hat halt einer gesagt, ich möchte es auf diesem Rücklagekonto parken und der andere wollte es ausschütten. Und auch da Finanzverwaltung erstmal sehr strikt hat gesagt, na, das geht nicht. Ja, wir fingieren hier einen Zufluss. Also auch der Gesellschafter, der gar keine Ausschüttung bekommen hat, dem wollte die Finanzverwaltung letztendlich hier quasi einen Ertrag zuweisen mit entsprechender Besteuerung wie einer Ausschüttung. Und auch da hat der Bundesfinanzhof gesagt, nein, das geht nicht. Man kann diese Konten so machen. Das ist rechtlich, zivilrechtlich möglich. Damit vollziehen wir das auch. Und der Gesellschafter, der jetzt Gewinne hier parkt, ja, der hat letztendlich keinen Zufluss und muss das auch noch nicht versteuern.
Spannend. Also ich halte mal fest, als erstes Fazit, die steuerliche Seite ist doch immer spannend, auch wenn man es am Anfang vielleicht nicht vermutet. Insofern vielen Dank für deinen Input, Hendrik. Und zum inhaltlichen Fazit, ja, das war jetzt eine spannende Gestaltungsmöglichkeit für den Thomas. Er kann an seine Kinder übertragen, behält die Kontrolle zurück, behält das Stimmrecht zurück. Er behält auch Kontrolle in dem Sinne über den Gewinn, also er behält den Gewinn bei sich und tatsächlich kann er auch noch darüber nachdenken, personenbezogene Rücklagenkonten einzubauen, um auch da noch den Wünschen entgegenzukommen und die familieninterne Gestaltung abzurunden. Vielen Dank, Hendrik. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis bald.
Ich danke dir. Bis bald.